Tiere, Pflanzen, Mineralien. Die zuletzt betrachteten Gegenstände waren Teile von uns selbst. Es handelte sich dabei um Glieder, Organe und Zustände des physischen Leibes, die wir zuerst auf ihre Funktion untersuchten, um dann tiefer dringend die entsprechende geistige Fähigkeit oder Bedingung zu entdecken. Nun aber blicken wir auf die Welt als Ganzes. Dabei sehen wir, dass diese Welt voller Dinge ist, die irgendwie zu uns in Beziehung stehen, obwohl sie sich außerhalb von uns befinden. Dinge, die uns nützlich oder schädlich sind. Diese quasi menschliche Eigenschaft mancher natürlichen Gegenstände ist so offensichtlich, dass wir uns instinktiv zu ihnen hingezogen fühlen. Tatsächlich stellen sie in sichtbarer Form Neigungen und Gedanken dar, die in uns selbst bestehen. Auf diese Weise helfen sie uns, uns selbst zu erkennen. Wie könnte es auch anders sein? Denn auch die Gegenstände der Natur sind ja samt und sonders Werke des Herrn, und sie müssen daher irgendetwas von seiner Liebe und Weisheit verkörpern, und zwar von derselben Liebe und Weisheit, die er den Menschen gibt. Die Welt um uns herum ist desselben Ursprungs wie die Welt in uns. Sie spiegelt daher dieselben Kräfte, nur auf einer niedrigeren Stufe. Wenn nun aber die natürlichen Dinge, so mag man hier fragen, Verkörperungen der göttlichen Liebe und Weisheit sind, wie kommt es dann, dass viele Erscheinungen der Natur grausam und schädlich sind? An welchem Punkt wurden denn die Lebenskräfte bei ihrem Herabsteigen vom Herrn des Lebens zur natürlichen Daseinsebene in ihr Gegenteil verkehrt? Die Antwort lautet: bei uns Menschen, weil wir dem Hass statt der Liebe, falschen Gedanken statt der Wahrheit frönen. Der Herr lässt es zu, dass diese verkehrten Gefühle und Gedanken aus der Hölle auch in der Natur erscheinen und reißende Tiere, giftige Pflanzen und todbringende und grausame Dinge hervorbringen. Solange die Menschen gut und unschuldig waren, wie im goldenen Zeitalter, war es auch die Natur. Als aber die Eigen- und Weltliebe und damit das Böse der Menschen auf Erden überhand nahm, wurden auch die Bewohner der Höllen immer zahlreicher. Warum aber lässt es der Herr zu, dass die Schöpferkraft durch die Kanäle des menschlichen Lebens, durch den Himmel, aber auch durch die Hölle in die Natur einfließt, sodass viele verderbliche Lebensformen entstehen? Die Antwort ist, damit die Natur uns ein wahres Abbild unseres eigenen Charakters vor Augen halte, damit die Natur als eine Art Spiegel diene, der uns zugleich die Schönheit der Unschuld und die hassenswerten Folgen unserer bösen Leidenschaften zeigt. Unsere Umwelt ist also zugleich eine Inspiration und eine Warnung. Daher ist es sehr wichtig, dass wir im Buch der Natur zu lesen lernen und sehen, welche Neigungen in uns die natürlichen Dinge jeweils entsprechen. Bei diesem Studium der Entsprechungen zwischen den Gegenständen der Natur und den geistigen Erscheinungen in uns selbst ist uns die Beobachtung vieler Redewendungen unserer Sprache sehr nützlich. Wie oft dient nicht zum Beispiel der Name irgendeines Tieres zur Umschreibung einer bestimmten menschlichen Eigenschaft? Und wie oft gebrauchen wir einen Ausdruck, der eigentlich die Besonderheiten von Pflanzen oder Mineralien darstellen soll, zur Kennzeichnung irgendeines geistigen Vorgangs? So sagen wir etwa, ein Mensch sei ein Löwe, ein Fuchs, ein Bär, in der Meinung, dass sein Mut, seine Schläue oder Rauheit ihren genauen Ausdruck in den entsprechenden Eigenschaften des Menschen findet. Oder wir sagen, dass eine Idee wachse und Frucht trage, weil wir erkennen, dass ihre Entwicklung derjenigen einer Pflanze ähnlich ist. Eine solche Sprachvariante ist mit dem allgemeinen Gebrauch natürlicher Ausdrücke zur Beschreibung geistiger Vorgänge zwar oberflächlich zu gebrauchen, wollen wir aber genauer erkennen, welchen Dingen unserer inneren Welt die Gegenstände der äußeren Welt entsprechen, so müssen wir diese natürlichen Gegenstände untersuchen, um ihre Eigenschaften und besonders ihre Nutzen für den Menschen festzustellen. Dann müssen wir uns unserer inneren Welt zuwenden und zu verstehen versuchen, was dort den entsprechenden Platz einnimmt. Bei diesem Studium der Entsprechungen von Gegenständen der Natur müssen wir zu Beginn einige allgemeine Grundsätze, gewissermaßen einen Plan der Klassifizierung und Anordnung aufstellen, damit jede Einzelheit zwanglos darin den ihr zukommenden Platz finden möge. Haben wir einmal einen Begriff von den drei Hauptgruppen geistiger Dinge, so fällt es uns schon viel leichter, die Entsprechung irgendeines natürlichen Gegenstands gleich richtig einzuordnen und sie dann allmählich unter Berücksichtigung ihrer besonderen Eigenschaften und ihres Nutzens näher zu umschreiben. So wollen wir also damit beginnen, die drei Reiche der Natur zu vergleichen, um ihre entscheidenden Merkmale zu erkennen und zugleich zu sehen, ob auch die Gegenstände unserer inneren Welt in entsprechende Bereiche gegliedert sind. Zunächst die Tiere. So sind zum Beispiel die Warmblüter selbstverständlich warm, aber auch tätig und empfindlich. Sie fühlen sowohl Freude als auch Schmerz. Auch die Pflanzen sind lebendig, sie wachsen, haben jedoch, soweit wir bisher wissen, kein Bewusstsein vom Leiden oder Freuden wie die Tiere. Das Mineralreich ist vor allem fest und hart. Es ist die Grundlage des pflanzlichen Lebens und die Tierwelt ruht und bewegt sich auf ihm. Gibt es nun in unserem Gemüt einen Bereich, der Freude und Schmerz empfindet? Kann man irgendjemand verletzen, ohne seinen Körper auch nur zu berühren? Und was verletzt man dabei? Die Gefühle. Sind diese Gefühle der Freude fähig? Sind sie warm, tätig? Die Gefühle oder Neigungen sind also in Anführungsstrichen die Tiere des Gemüts. Gibt es neben dieser Welt der Gefühle noch einen anderen Bereich in uns, der zwar lebt und wächst, aber nicht empfindet? Wie steht es mit unseren Kenntnissen oder unseren Gedanken über den einen oder den anderen Gegenstand? Zweifellos wachsen sie von Tag zu Tag. Zuweilen sind sie sehr schön und tragen, wenn wir sie in unserem Leben anwenden, Frucht. Solche Pflanzen der Erkenntnisse bilden das geistige Pflanzenreich. Tiere bewegen sich in der Regel mit Leichtigkeit von Ort zu Ort. Pflanzen sind fest in ihrem Erdreich verwurzelt. Derselbe Unterschied besteht zwischen unseren Neigungen und unseren Kenntnissen. Angenommen, mein Beruf, mein besonderer Nutzen innerhalb der Gesellschaft macht mir Freude. Bei seiner Ausübung bin ich verständig und geschickt geworden. Nun aber ziehe ich an einen anderen Ort um, wo diese Bedingungen völlig andersartig sind. Meine Neigung, ein nützlicher Mensch zu sein, geht ohne weiteres mit mir. Ebenso wie ein Tier begibt sie sich mit Leichtigkeit an einen anderen, neuen Ort. Mein Berufswissen jedoch, verwurzelt mit den alten Bedingungen, lässt sich nur mit Schwierigkeiten den neu vorgefundenen Bedingungen einpflanzen. Die Tiere des Gemüts sind dessen warme, empfindsame Neigungen. Die Pflanzen dessen wachsende Einsicht in viele Zusammenhänge. Der mineralische Boden stellt die feste Grundlage der Tatsachen und Erfahrungen dar. Wir wollen nun ein wenig näher über die Tiere und die entsprechenden Neigungen nachdenken. Wie verschieden sind doch die Formen des tierischen Lebens. Auf der einen Seite der riesige Elefant, auf der anderen das kleine summende Insekt, der wütende Tiger und das sanfte Lamm, der Adler hoch droben in den Lüften und die Schlange eng am Boden. Aber die Neigungen unseres Herzens sind nicht weniger verschieden. Da finden sich gute und böse, sanfte und grausame, nützliche und schädliche, edle und gemeine. Ehe wir nun die einzelnen Tiere und ihre Entsprechung zu unseren Neigungen untersuchen, rufen wir uns einige wenige Verse aus der Bibel in Erinnerung, um zu sehen, wie sehr uns schon der allgemeine Gedanke, Tiere entsprechen menschlichen Neigungen, dabei hilft, den geistigen Gehalt des göttlichen Wortes zu verstehen. In Bezug auf den Menschen wird gesagt:
Alles hast du ihm unter die Füße gelegt, Kleinvieh und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht.
Hier wird gesagt, dass der Herr alles regiert, dass er aber den Menschen zum König über die kleine Welt seines eigenen Herzens eingesetzt hat. Vor allem wird hier betont, dass er dem Menschen die Kontrolle über seine Neigungen anvertraut hat. Sie sollen nicht seine Herren, sondern seine Diener sein. Die wilden Tiere des Feldes stehen nicht unbedingt für schlechte Neigungen, sondern für die natürlicheren und äußerlicheren, einschließlich der körperlichen Wünsche und Gelüste. Wer sein Leben da reinsetzt, lediglich diese natürlichen Neigungen zu nähren, ist im Sinne der Entsprechung ein Tier, und zwar ein wildes. Der Mensch ist nur in dem Maße Mensch, als er mit Hilfe des Herrn sein menschliches Vorrecht ausübt, diese, seine Tiere, zu beaufsichtigen. Der 49. Psalm beschreibt das Leben, das der Zügellosigkeit weltlicher Neigungen anheimgegeben ist, vor allem in den Schlussworten.
Der Mensch in Herrlichkeit lebend doch ohne Einsicht gleicht den Tieren, die abgetan werden.
Derartige Neigungen haben keinen Platz im Himmel. In der Genesis lesen wir:
Jehova Gott bildete aus dem Boden jegliches Getier des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, auf dass er sähe, wie er sie nennte. Und der Mensch nannte mit Namen alles Vieh und alle Vögel des Himmels und alles Wild des Feldes.
Dies bedeutet, dass der Herr den Urmenschen auf Erden gestattete, die Eigenschaften all ihrer natürlichen Neigungen und Gelüste zu erkennen, um ihnen den rechten Platz in ihrem Leben anzuweisen und über sie zu herrschen. Im weiteren Verlauf der Erzählung lesen wir, wie die Tiere, reine wie unreine, in der Arche über die große Flut hinweggerettet wurden.
Von dem reinen Vieh und dem Vieh, das nicht rein war, und von den Vögeln und allem, was auf dem Boden kriecht, kamen immer zwei, ein Männchen und ein Weibchen, zu Noah in die Arche hinein.
Diese Geschichte erzählt uns von der Übertragung der Neigungen und Gelüste Guter und Unguter von dem Volk der ersten Kirche auf ihre Nachkommen, welche die zweite Kirche auf Erden bildeten.
Und Noah baute dem Jehova einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar.
Die Opfertiere bilden die reinen und ernsthaften Neigungen vor, die wir dem Herrn darbringen sollen, indem wir anerkennen, dass sie sein sind und ihn darum bitten, dass er diese Neigungen in uns gebrauchen und segnen möge. Wir verstehen nun auch, warum den Israeliten nur reine Tiere als Nahrung gestattet, unreine Tiere aber verboten waren.
So scheidet denn zwischen reinem und unreinem Vieh, zwischen unreinen und reinen Vögeln. Und machet eure Seelen nicht zum Abscheu mit Vieh oder Vögeln, noch mit irgendetwas, das auf dem Boden kriecht und das ich für euch ausgeschieden habe, dass es unrein sei.
Der Herr verlangt einfach, dass unsere Seelen durch edle, gute Neigungen erstarken und nicht durch böse geschwächt werden. Wir erkennen nun den Sinn der traurigen Warnung, die in vielen Bibelstellen zum Ausdruck kommt, wo von der Zerstörung durch wilde Tiere gehandelt wird.
Der Eber vom Walde hat ihn, den Weinstock, zerwühlt, und das wilde Tier des Feldes hat ihn abgeweidet.
Hier handelt es sich um die Warnung, dass böse Leidenschaften und Begierden, die aus der Selbst- und Weltliebe entspringen, das ganze geistige Leben zerstören können, wenn man sich ihnen ausliefert. Wir erkennen auch die Bedeutung der freudvollen Weissagung.
Löwen wird es dort nicht geben, und kein reißendes Tier wird sie betreten, noch daselbst angetroffen werden, sondern nur die Erlösten werden auf der heiligen Straße wandern.
Dies zeigt uns, dass die Wiedergeburt schrittweise erfolgen muss und der Herr in seiner Barmherzigkeit manche unvollkommenen Beweggründe, wie zum Beispiel ein Trachten nach dem äußeren Schein, Hoffnung auf Belohnung, äußere Rücksichten und so weiter zulässt, um die Tiernatur in uns zu bändigen, bis wertvollere Beweggründe in uns stark genug geworden sind. Das Studium jener Bibelstellen, die Pflanzen und Mineralien behandeln, schieben wir zunächst auf, um zuerst einmal die einzelnen Arten des Tierreichs durchzugehen und zu sehen, welche einzelnen Neigungen in uns sie wohl entsprechen mögen.